In Arte 23 sind 5 Audioarbeiten von den Künstlern Lucy Kolb, Romy Rürger, Marc Matter, Quinn Latimer und Matthias Freiburghaus zu hören. Auf Einladung von Radio Arthur entstanden sie für die Ausstellung Of Objects, Fields and Mirrors, eine Ausstellung junger Künstler aus Basel, Zürich, Lausanne und Genf, die noch bis am 15. August 2010 im Kunsthaus Glarus zu sehen ist. Bereits mit der vorangegangenen Produktion Arthur 22, die Anfang des Jahres 2010 entstanden ist, haben wir unser Sendeformat in den Ausstellungsraum übersetzt. Für die Ausstellung Nepotists, Opportunists, Friends, Freaks and Strangers Intersecting in the Grey Zone im Z33 Hasselt, Belgien, haben wir ein Konzept des postmodernen Philosophen Jean-François Lyotard adaptiert, das dieser für seine Ausstellung Les Immatériaux im Centre Pompidou 1985 entwickelt hatte. Die Besucher bewegten sich mit Kopfhörern durch unterschiedliche Sendebereiche, so auch in Hasselt, wo die für 8.22 Uhr entwickelten Audiostücke zu hören waren. Diese sekundieren in ihrer spezifischen medialen Ebene und damit als diskursiver Rahmen die Ausstellung. Inhaltlich nehmen die Arbeiten Bezug auf Les Immatériaux und den damit verbundenen Versuch, poststrukturalistische Theoreme in eine Ausstellung zu übersetzen. Für Arthur 23 bedienen wir uns des heute gängigen Präsentationsformats Audioguide. Die 5 Audioarbeiten sind während des Besuchs von Of Objects, Fields and Mirrors auf 5 verschiedenen Kanälen über Kopfhörer zu hören. Die Arbeiten sind in 5 unterschiedlichen Ausstellungsräumen zugeordnet und nehmen, anders als bei Arthur 22, teilweise explizit, teils implizit auf andere Arbeiten der Gruppenausstellung Bezug. In ihrer Unterschiedlichkeit öffnen die Stücke ein breites diskursives Feld, wortwörtlich ein Raum über den körperlichen und immateriellen Vorgang des Hörens. Die Arbeiten selbst tarieren Formsprachen des Auditiven aus. Zwischen einer formalen, reflektierenden Übersetzung von theoretisch-philosophischen Problemstellungen bis hin zu literarisch-poetischen Griffen nach den sinnlichen Möglichkeiten des Klangs. Lucy Kolb geht in ihrem Stück Smoke and Mirrors mit den Mitteln von Sprache den Momenten der Artikulation nach. Den Fokus richtet sie auf Artikulationen, in denen eine Präsenz der Gleichzeitigkeit unvereinbarer Widersprüche bzw. eine Bewegung des Flimmerns zwischen solchen eine entscheidende Rolle spielt. Diese Momente, Augenblicke der Bedeutungsfindung und der Entscheidung, beschreiben einen Zustand, in welchem sich Bedeutung noch nicht verfestigt hat oder sich in Auflösung befindet.
Eins. Die Artikulation bezeichnet jenen Vorgang, der eine temporäre Fixierung einer Verbindung zwischen unterschiedlichen Elementen vornimmt. Eine Verbindung, die nicht nur für alle Zeiten notwendig, determiniert, absolut oder wesentlich ist. 2. Alle Bedeutungseinheiten der Artikulation sind immer differenzielle Einheiten. Sie erlangen ihre jeweilige Bedeutung also auf der Grundlage ihrer Differenz zu den anderen Einheiten. 3. In der Praxis der Artikulation ist das zugleich des Setzens und Entziehens von Bedeutung bestimmend. 4. Die Fixierung von Bedeutung ist niemals vollends abgeschlossen und unterliegt einer ständigen Reartikulation. 5. In der Analyse der Momente der Artikulation ist ihre Existenz immer schon vorausgesetzt. Diese kann aber nur Resultat des Gesichtspunktes sein, von dem aus betrachtet wird. 1. Im Vorgang der Artikulation wird die Bedeutung der unterschiedlichen Elemente verändert. Indem diese zu Momenten werden, reartikulieren sie sich als temporär fixierte Punkte in einem Netz kontinuierlich sich verändernder Differenzen. 2. Es wird zwischen Außen und Innen unterschieden. Bei dem, was außen ist, handelt es sich nicht einfach um eine weitere Differenz, sondern um einen Ausschluss. 3. Die Artikulation ist Teil einer fortwährenden Zirkulation und Transformation von Sprache, Ideen, Formen und Verhältnissen. Eingebunden in diesen kontinuierlichen Prozess der Zirkulation und Transformation ist ein Bündel von Strukturen, wie die der Machtverhältnisse der Repräsentation der Institution und Subjekt-Objekt-Relationen. 4. Die Artikulation ist ein Objekt, das sich durch die Unmöglichkeit seiner adäquaten Repräsentation darstellt. In ihr existiert alles nur in seiner kontinuierlichen Veränderung und ist darum nicht mit sich selber identisch. 5. In der Analyse der verschiedenen Momente der Artikulation wird die Erfahrung des Zugleichs ihrer Einheit in ihrer Verschiedenheit vorausgesetzt. Diese Erfahrung läuft jeder Konzeption von Erkenntnis entgegen, die als Resultat einer Entwicklung in der Zeit definiert ist. 1. Die Praxis der Artikulation betrifft nicht bloß rein sprachliche Phänomene, sondern durchdringt auch Institutionen, Rituale und Praxen, auch Werke, Gespräche und theoretische Belegungen. 2. Der Ausschluss setzt sich der Gesamtheit dieser Differenzen entgegen, wobei die Gesamtheit der Differenzen genau das ist, was die differenzielle Beziehung in Frage stellt. 3. Die differenzielle Beziehung besteht aus der Zuschreibung der unmöglichen Rolle der Schließung auf einen bestimmten Inhalt, der damit radikal unvereinbar ist. 4. Die Schließung, da es sich um eine unmögliche Operation handelt, kann keinen eigenen Inhalt haben und zeigt sich lediglich durch die Projektion auf ein von ihr verschiedenes Objekt. 5. Sobald die Verbindung zwischen dem, was ist, und dem, was gewesen ist, so eng ist, dass es beinahe unmöglich ist, sie zu trennen, steht die Operation, die die Erkenntnis ist, still. 1. Die Praxis der Artikulation bezeichnet ein System von internen und externen Schließungen, die vorübergehend gesellschaftlich-institutionell stabilisiert werden. 2. Die Artikulation ist ein unmögliches Objekt, weil das Verhältnis zwischen Äquivalenz und Differenz nicht aufgehoben werden kann. Zugleich ist sie ein notwendiges Objekt, weil sie auf irgendeine Weise im Feld der Repräsentation und an erster Stelle der Bedeutung zu erscheinen hat. 3. Jede Artikulation bedingt eine vorübergehende Schließung und darin eine Verkennung, das heißt deren Gegenteil. In diesem Fall gehört das, was sich als Gegenteil der Schließung darstellt, zu deren Wesen. 4. Die Schließung ist notwendig, weil es ohne diese fiktive Fixierung der Bedeutung überhaupt keine Bedeutung gäbe. 5. Die Bedeutung kann nicht transformiert werden, wenn keine Öffnung vorhanden ist. Eine Öffnung kann umgekehrt aber nicht erweitert werden, wenn die Bedeutung nicht transformiert werden kann. 1. Die Artikulation bezeichnet jenen Vorgang, der eine temporäre Fixierung einer Verbindung zwischen unterschiedlichen Elementen vornimmt. Eine Verbindung, die nicht für alle Zeiten notwendig, determiniert, absolut oder wesentlich ist. 1. In jedem Zeitpunkt begreift die Artikulation in sich sowohl ein feststehendes System als eine Entwicklung. 2. Die Praxis der Artikulation umfasst den Bereich der Reproduktion von Verbindungen und Bedeutungen und deren Verkennung. 3. Um diese zwei unvereinbaren Möglichkeiten zusammenzubringen, soll die Bedeutung illusorisch sein. Sie soll darin auf etwas fundamental Gespaltenes, die Illusion einer Fülle und Selbsttransparenz hinweisen, an der es ihr gerade mangelt. 4. Der Schließung soll eine Dynamik inhärent sein, die nach rechts und links, nach oben und unten schauen kann. 5. In der Analyse der Momente der Artikulation ist ihre Verkettung zu einer Einheit immer schon vorausgesetzt. Diese kann aber nur das Resultat der Untersuchung sämtlicher Momente sein.
Im Jahr 1668 wurde in England von der angesehenen Royal Society ein Buch des Universalgelehrten John Wilkins mit dem Titel »An Essay Towards a Real Character and a Philosophical Language« veröffentlicht. Darin wird in einem General Scheme nichts weniger als die ganze Welt begrifflich gefasst, geordnet und kommentiert. Aus heutiger Sicht wirken Wilkins Listen, die auch Kunst unter die Begriffe des Formalen, des Strukturalen, des Genialen oder des Energetischen fassen, nur ihrer Form nach rational. Romy Röger adaptiert eine Selektion aus Wilkins' General Scheme für ihr Stück Step by Step a Cappella, Useful Terms of Early Modern Times. Die durch das Ghost Reading vorgetragenen Begriffslisten leiten von Werk zu Werk, beschreiben diese und treten mit ihnen über Ohr und Auge des bewegten Betrachters in eine Wechselbeziehung des gegenseitigen Kommentierens und Überprüfens. Eine zweite Stimme führt den Besucher mit einem Timbre, wie wir dieses von Navigationssystemen kennen, mit sanftem Trill durch den Raum.
Take a walk around and then get closer.
Of sensible quality. Light, color, sound, smell, taste, active, passive, twilight, light, darkness, shadow, brightness, dimness, transparency, opacity, clearness, colors, grayness, voice, articulate, deadness.
Step to the right.
Of magnitude, dimensions, mutual relations, affections, planary, solidary.
Get closer.
Dimensions, magnitude, body, measure, division, point, prick, line, delineate, rule,
corner to corner,
plane, surface, area, plot, bed, beige, solid, body, bulk, absolute, linearly, quadric, cubic, quadro-cubic, quadro-quadric, cubo-cubic, quadro-cubo-cubic.
Step to the right.
The mutual relations. Parallel, diverging, converging, oblique, direct, transverse, reflected, refracted, simple figures, straightness, circle, angle, right angle, obtuse, acute, plane, convex, concave, sphere, cube, cylinder, cone, parabola, hyperbole, ellipsis, spiral, helix, compound figures, pen, hole, tooth, protuberance, dent, figure, cross, staple, wimble, tuft, asterisk, whip, flag, hook, fork, undulated, crenated, triangle, square, ring, loop, bow, wheel, lamin, chink, figure, trestle, pinion, egg, gutter, ridge, furrow, form, step, tube square, tube round, porousness, hollowness, massiness, bottle, pen, pedestal, turret, gudgeon, mallet, buoy figure, hourglass figure, oval, bowl, bottom.
Get closer.
Mutual relations to one another. Point to line, center, pole, zenith, nadir. Point to lines, vertex, intersection, angular, diagonal, side, round extern, touching or cutting it, tangent, secant.
How did you do?
Round intern, central from side to side, pole to pole, diameter, axis, not central, from periphery to diameter, from periphery to periphery, sine, chord.
Move on.
Of measure, proportion, multitude, magnitude, gravity, valor, generally considered, 1, 2, mile, league, degree, grain, valuation, money, 100, 1,000, time, duration.
Step to the right.
Transcendental relations of quantity, from end to end, length, shortness, breadth, narrowness, deepness, shallowness, highness, lowness, thickness, thinness.
Step to the right.
Transcendental relations of quality, more largely, single, primitiveness, derivativeness, distance of a thing, immediateness, mediateness, absoluteness, dependency, principleness, accessoriness, pertinency, impertinency, properness, commonness.
Get closer. Get closer.
Of space, comprehending both time, space, situation, room, compass, interim, interval, time, strand, present, past, future, mixed relations of it, simultaneous, distant, preceding, succeeding, newness, oldness, oddness, lateness,
feeling
date,
energetic,
epoca, permanency, transitoriness, frequency, seldomness, perpetuity, everness, neverness,
corner,
presence,
corner,
absence, contiguity, distance, nearness, remoteness, home, rise, ampleness, narrowness, obviousness, continuance, discontinuance, ubiquity, nullibiety, situation, gensai, middle, extreme, side, margin, upper side, underside, inside, outside, top, bottom, forepart, hinder part, right side, left side, scope, room, compass, interim, interval.
Spin around.
Transcendental general, genus. Being, nothing, thing, energy, appearance, notion, fiction, utopia, name, person, substance, accident, quantity, quality, action, passion, relation, passion absoluteness.
Move on.
Affections of being. Simple, linearly, planary, solidary. Affinity, nearness, other side.
Step to the right.
Transcendental general. Identity, truth, verity, falsehood, goodness, evilness, positiveness, privativeness, genuineness, spuriousness, actualness, potentialness, naturalness, finiteness, infiniteness, factitiousness, simplicity, mixedness, perfection, imperfection, profitableness, pleasantness, doness, possibility, importance, vanity, worthiness, differences, means, safety, easiness, gentleness, subject, object, right, very, native, true.
Step to the right.
Transcendental relations of action. Simple, comparate, business, events, commerce, action, action, simple, putting, appropriating, claiming, taking, having,
forward,
wanting,
impact,
seeking, finding,
corner,
chewing,
corner,
manifesting, seeming, being, paying, failing, acquitting, enjoying, refreshing, wearing, troubling.
Spin around.
Of manners, conversation, general, goodness, cruelty, softness, provocation, rash anger, bodies, sensuality, abstinence, drunkenness, cleanliness, liberality, sheepishness, ambition, common, fidelity.
One step left.
Of natural power, rational, inward, outward, spiritual, individuum, species, irrational, understanding, idioticalness, judgment, injudiciousness, conscience, unconscionableness, will, listlessness, internal senses, common sense, fantasy, dotage, memory, forgetfulness, appetite, loathing, external senses, sight, blindness, hearing, deafness, smell, taste, touch, numbness, temperature, ingenuity, sprightliness, dualness, seriousness, wantonness, gentleness, fierceness, opposite, stoutness, sex, male, female.
Der Ausstellungsraum Plug-in in Basel stellte im Herbst 2010 die Installation 4O-Phones der Medienkunstgruppe Answern Industries aus. Dort waren die 4O-Phones als Installation präsentiert. 4 Telefonhörer, die je an einen Lautsprecher angeschlossen waren. Die mobilen Interaktionsobjekte produzieren einen Kreislauf. Das in den Hörer eingesprochene oder aus dem Umfeld aufgenommene wird als Loop unmittelbar über die Lautsprecher in den Raum gespielt. Länge, Lautstärke oder Vielstimmigkeit wird dabei von den Akteuren bestimmt. Gemeinsam mit Radio Arthur experimentierte Marc Matter mit Methoden, die Installation allein mit ihren Eigengeräuschen zu bespielen. Aus dem Material einer spontanen, halbstündigen Improvisation entstand folgendes Stück. Ausgangspunkt des essayistischen Beitrags von Quinn Latimer mit dem Titel I Had Come In From Your Mineral Violence war ein Erlebnisbericht auf einem Blog, auf den sie aufgrund einer künstlerischen Recherche gestoßen war. Irritiert von der Ambivalenz der emotionalen Leere in der Schrift und der gleichzeitig symbolschwangeren Sinnhaftigkeit übersetzt sie die Geschichte neu. Sie spricht durch die Sinnlichkeit der Bilder. Mit ihnen und in ihnen entwickelt Quinn Latimers rhythmisiertes, in Rauschen oder Regen gebettetes Sprechen einen Sog. Ihre Fragen nach den Parametern der Sinnhaftigkeit wirft sie als Blicke über die Grenze des bildgefüllten Inneren, über die Grenzen einer immanenten Narration.
I had come in from your mineral violence, its glitter and glare. I had come in from the cold, so mineral, that lay like frost over the field of that whole long year. There were so many stories that I wanted to tell you. One lay like a finger against glass, and then like the stain that remained in the shape of a mouth. How to tell you this story? It came to me unbidden, with wings and hooves and garlands of pearls. It came to me on the internet. The image I am looking at is of a surfer sliding down a blood-orange wave, twisting against a sticky, sweet sherbet palette. This has nothing to do with my story, but the image interests me in the way that images isolated from the anxiety of inspiration, the tangled talons of narrative, and set loose on a wintry white wall, begin to teem with association, import, memory, and finally meaning. Or perhaps the meaning is there from the beginning, like a mother in a white room of much fluorescence, many thousands of miles away, silent and pale in that bewildering still. I was staring at a screen, square, glowing, imagining foreign hands stained with poppies, or was it cardamom? I was looking up an artist, French Fluxus, whose work I was supposed to be combing for significance. Instead of my artist, fat and rich and cloying, I came upon a story set in a small village in the center of France, only slightly lower, like an itch. Here it was, that finger against glass again, like a figure, like a threat, like a dorsal fin risen from some immaculate ocean. Let's begin. First, a few characters, a man, a woman, her dog, some visitors, a farmhouse which the man has inherited from his deceased mother. On a cold autumnal day, he and his girlfriend and the dog leave their city and its various architectures, and drive to the country and move in. A surfeit of hills rise around the house like a perfect set of waves, which gleam deep green or dark amber or brightest white depending on the season. In the season of our story, the hills are white, like hibernating Arctic animals dreaming that they are hills. The house itself is the soft yellow of an egg yolk, broken against the snow-pale landscape. Soon the couple begin to fight. Imagine a series of black and white stills that depict their twisted mouths in states of dark, uncertain weather. As the focus in these photographs rests exclusively on the middle distance, the images appear bland, if attractively benign. Following this montage, the couple break up. The woman moves into the side of the house featuring a burning hearth, orange as the recesses of a heart, and wooden tables set with pitchers of flowers and prayers of milk. The man moves to the side of the house that lies cold and damp and ruinous, smoke scars like specters ghosting the walls. In this way they live. But our story nudges forward, like an animal seeking a way out of its dream. It is New Year's Eve. An American family, friends of the woman's, arrive. They make a large meal and fire. They eat and drink and talk and laugh through the long evening. The man hovers near the walls, as quiet as an accident, The woman's dog buries her silken face in the laps of the visitors, gifting them her attention, wrapping her black body like a coil of smoke at their feet. They comment on her beauty, and in fact, her name is Bella. Bella, the woman says, as she lays her hand on the dog's narrow head. The night grows as long as a noon shadow, the home's egg-yellow stones burnishing and darkening. Everyone falls into their private dream. The night pulls close to Bella, sleeping near the fire, shadows running like sprinters across the walls. In the morning, the man rises from his side of the house and fetches the woman's dog. Leaving the divided home, they go for a run. They move quickly across cold, pale hills. The dog runs like a deer, muscles moving as fluently as a line of ink across the white page of landscape, describing it anew. We will come to this description again later. They run as the sun comes up, which glitters like a golden mouth saying, "Oh," against the snow. The dog becomes tired. Her body aches until it becomes a stranger to her. Her legs, another dog's legs. Her head, another's head, too heavy to hold. They continue to run. The dog falters and suddenly stops, laying down in the road. She carefully tucks each foreign leg underneath her, limbs as empty as driftwood. She closes her eyes, which turn off like pilot lights, extinguished. The man continues to run. He runs and runs and runs, finally turning toward home. He reaches the house and stretches. He has been running for 4 hours. The day is in front of him, but I do not know how he fills it, because at this point the story asserts its privacy and shuts some necessary door. Only as the day draws down, dusk like a streak of paint across the sky, does the door open a crack. Inside, I can see the man thinking vaguely of the dog, as if it were a figure from a dream. The dream comes closer. He sighs, takes his car keys, and goes outside. Driving the hills, he notes the dark outline of trees against the darker body of sky. Night falls like a star. He returns home alone. The woman and her visitors hover in the background, making silent shapes with their mouths. Of this montage, I can see little. The images are old and brittle. There is too much dissonance. I decide that the night is long and that the woman dreams of her dog, to whom she sings softly about St. Francis and the prophets. In this way, morning comes, light slicing through the cold stone house like knives. The door to the story swings open. The man, the woman, and their friends get into the car to find the dog. It does not take long. The man has stopped whistling and will not look at the woman. A dark streak lies by the side of the road. A silky coat that was once the color of smoke is now covered in a brittle, brilliant layer of hoarfrost. The dog shimmers there like a field, like a body, is just as cold, is just as mineral. Her face lifts to no one's hand, her stiff body her own body only. If the woman screams and cries and the friends pack and leave, I do not know what the man did or what comes after. The door slams on the story and I consider the surfer sliding down his candy-colored wave in the picture in front of me. I realize I have left out perhaps an important element of the narrative. The American visitors had two small children who played with the dog during dinner and slept with it by the fire. Does this make the story darker? Were they in the car when they found her? Did they cry her name in their own language? Beauty, beauty. Yet not the sound of funerals, but anti-funerals, as Hilary Mantel has written. This is not meant to be a reassuring sentence, I think. Or, as Virginia Woolf had once said of Chekhov, We must cast about to find out where in these stories the emphasis lies. I come back to this observation often. It seems necessary, if obliquely related to the task of living. Trying to locate some emphasis, I imagine the dog describing the snowfields as she moves across them, the words she might use: motion, mineral, maladroit, mesquite. Then her energy flagging, seeping, departing, her writing and being released like some wisp of smoke disappearing with the opening of a door. Of the man I know little, but the hollow core and vague anger of his project, the emptiness at the root of it. To tell a story takes energy, but of the man and his running, I see only the dumb blank page, the barren field, the vague shuttered mouth, no sound of bells. To tell a story takes energy, some notable once noted to his dozing subjects, as it does to listen to one, which you, my own listeners, might have some understanding of. But what of Wolf's assertion? What of emphasis, intention? And what of the energy that resists such definitions and brims and boils in the unexpected corner, then dissipates and dies on the dark, snowed-in road? A region of hills rising all around in the perfect pink and orange waves of a dream. What seems a parable or a grotesquerie might, in the end, be simply a story, its emphasis as studiously elusive as the feelings that clamber toward your heart still. Not the river rush of a freeway, but of a river do I live near now. Not the ardent heart of a mother, but the solitary listener of the night do I turn now. Not the small paws of some beauty do I hold, but in the hands of the trees do I swing now. Not in the slow energy of the story, but in the flood-fine torrent of narrative do I recite now. Do I rest now?
In dem letzten Beitrag von Matthias Freiburghaus erklärt er den physikalischen Begriff der Entropie in Zusammenhang mit dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik befasst sich mit den Gleichgewichtszuständen von Systemen und mit den Prozessen, die Zustandsänderungen zwischen Systemen ergeben. Freiburghaus problematisiert dabei die Beschreibung thermodynamischer als sogenannte ergodische Systeme.
Energie allein nützt nicht viel. Es ist ohne weiteres möglich, in einem Meer von Energie zu stehen und an Energiemangel einzugehen. Es ist nicht gesagt, dass einem eine bestimmte Menge Energie zu einem bestimmten Zweck ausreicht. Die Menge der verfügbaren Energie in einem beliebigen System wird nicht nur durch den Energiegehalt, sondern auch durch eine andere, recht abstrakte Größe limitiert. Das ist die sogenannte Entropie. Die Entropie legt fest, welchen Anteil der Energie, die in einem System vorhanden ist, in nutzbare Arbeit transferiert werden kann. Mit einem kleinen Beispiel können wir das illustrieren. Es dürfte allgemein bekannt sein, dass im Universum Energie weder erzeugt noch vernichtet werden kann. Bei allen Prozessen bleibt also demnach die Menge der vorhandenen Energie konstant. Diese Idee wird auch als der erste Hauptsatz der Thermodynamik bezeichnet. Wenn wir jetzt ein geschlossenes System betrachten, das aus einem Haufen Kohle und einer Dampfmaschine sowie genug Raum und Luft drumherum besteht, um die Kohle zu verbrennen, dies sei für einen Moment unser geschlossenes System, es gebe nichts anderes außerhalb dessen oder dieses System sei völlig von allem anderen isoliert, dann haben wir am Anfang des Probelaufs, wo wir noch einen Haufen Kohle vor uns haben, sehr viel verfügbare Energie, nämlich im Großen und Ganzen die chemische Energie, die in dieser Kohle gespeichert ist. Nun können wir diese Kohle verbrennen. Dadurch wird die in der Kohle gespeicherte Energie als Wärme freigesetzt und diese Wärme können wir nutzen, um unsere Dampfmaschine anzutreiben. Damit können wir eine endliche Menge an Arbeit verrichten. Wenn nun die Kohle verbrannt ist, ist die Energie, die sich im System befindet, exakt gleich hoch wie bevor wir das erste Stück Kohle verbrannt haben. Aber es nützt uns nichts. Die Energie ist gewissermaßen homogen verteilt. Es gibt keine Differenzen an Energiedichte mehr, so dass wir zwar umgeben von einer beträchtlichen Energiemenge sind, diese aber nicht nutzen können, genauso wenig wie wir in einem flachen Ozean ein Wasserrad betreiben können. Wenn wir daran scheitern, liegt es nicht an einem Mangel an Wasser, sondern an einem Mangel an Gefälle, was wir dazu nutzen können, Wasser fließen zu lassen und dadurch Arbeit zu machen. Genauso ist es in unserem Raum mit der verbrannten hypothetischen Kohle. Die Energie ist genau noch vorhanden wie zu Beginn des Experiments, aber sie ist nicht mehr nutzbar. Die Energiemenge blieb also in unserem Prozess konstant. Was zu einem Maximum zugenommen hat, das ist die Entropie, die, wie gesagt, angibt, welchen Anteil der vorhandenen Energie wir in Arbeit transferieren können. Es wurde dann in der Entwicklung der Thermodynamik schon recht früh postuliert, dass die Entropie in einem geschlossenen System nur zunehmen kann und unter keinen Umständen jemals abnehmen kann. Das führt zu der Situation, dass wir mit einer gegebenen Menge Energie nur eine begrenzte Menge Arbeit verrichten können. Und dies, obwohl die Energie durch das Verrichten der Arbeit nicht vernichtet, sondern nur in eine andere Form umgewandelt und anders im System verteilt wird. Wenn wir nun das Universum auffassen als die Menge all dessen, was ist, was existiert, dann ist das Universum notwendigerweise ein geschlossenes System. Nach dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik kann die Entropie in einem geschlossenen System nur zunehmen. Das bedeutet, auch im Universum nimmt die Entropie ständig zu und strebt einem Maximum entgegen. Dadurch verringert sich die Menge der im Universum für irgendwelche Prozesse verfügbaren Energie laufend. Und die Extrapolation dessen ist, dass im Universum eines Tages alle irgendwie interessanten oder beobachtbaren Prozesse zum Halten kommen. Es kann nichts mehr passieren, es kann nichts mehr leben, es kann sich auch nichts mehr Neues entwickeln. Dieser hypothetische Endpunkt, der durch maximale Entropie gegeben ist, wurde im 19. Jahrhundert als Wärme- und Kältetod bezeichnet und wurde auch zu einem politisch einflussreichen Topos, der sich stark auf zum Beispiel kulturpessimistische Sichtweisen der Gesellschaft ausgewirkt und denen Vorschub geleistet hat. Er schien der Vorstellung Plausibilität zu verleihen, dass Ordnung nur abnehmen kann, dass ganz banal gesagt alles nur schlechter werden und vor die Hunde gehen kann. Es wäre also durchaus wünschenswert, dass sich der zweite Hauptsatz der Thermodynamik als weniger unumgänglich herausstellen würde, als er tatsächlich ist. Wissenschaft ist leider kein Wunschkonzert. Trotzdem ist es sinnvoll, die Grundvoraussetzungen der Thermodynamik kritisch zu hinterfragen und sich die Frage zu stellen, ob es sich beim zweiten Hauptsatz der Thermodynamik tatsächlich um ein Naturgesetz handelt oder ob es eher eine heuristische Regel ist, die zwar empirisch unsere Erfahrungen recht gut beschreibt, aber keine Unausweichlichkeit darstellt. Was am universellen Glauben an die vollständige Gültigkeit des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik ziemlich irritiert, ist Folgendes. Die ganze aktuell existierende thermodynamische Theorie basiert auf der Ergodizitätshypothese, die Ludwig Boltzmann zugeschrieben wird. Die Ergodizitätshypothese besagt, dass jedes thermodynamische System ein ergodisches System ist. Ein ergodisches System ist ein System, das jeden Zustand beliebig oft durchläuft in der Evolution des Systems oder verallgemeinert auf Systeme mit überabzählbar unendlich vielen Zuständen, zum Beispiel ein Volumen aus Gas ist nach der klassischen kinetischen Gastheorie ein System mit überabzählbar unendlich vielen Zuständen. Da kann man nicht mehr davon reden, dass jeder Zustand beliebig oft besucht wird. Das macht keinen Sinn bei einem System mit überabzählbar unendlich vielen Zuständen. Aber es gibt eine analoge Vorformulierung, nämlich dass jeder Zustand beliebig oft beliebig nahe gekommen wird. Und das läuft dann in der Praxis auf was ganz Ähnliches hinaus wie die Situation, wo jeder Zustand beliebig oft durchlaufen wird. Nun, dies ist im direkten Widerspruch zum zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Denn wenn jeder Zustand beliebig oft durchlaufen wird in einem System, dann ist auch jede Zustandsfunktion eine zyklische Funktion. Also auch die Zustandsfunktion, die die Entropie beschreibt. Und eine zyklische Funktion ist aber nicht monoton zunehmend. Das ist aber genau das, was der zweite Hauptsatz der Thermodynamik von der Entropie behauptet, nämlich, dass die Entropie in jedem geschlossenen System monoton, streng monoton zunimmt und niemals abnimmt. Das ist im direkten Widerspruch zu der Annahme, dass thermodynamische Systeme ergodisch sind und demnach alle ihre Zustände beliebig oft durchlaufen. Noch ein Wort zum Begriff Ergodizitätshypothese. Warum spricht man da von einer Hypothese? Nun, um diese Aussage, dass thermodynamische Systeme ergodische Systeme sind, durch Beobachtungen zu überprüfen, haben wir ganz einfach nicht genug Zeit, weil wir ja sehr lange abwarten müssten, bis sich zeigt, dass es tatsächlich den Anschein macht, dass alle Zustände des Systems beliebig oft besucht werden. Das dauert einfach zu lange. Der Physiker Richard Feynman hat mal versucht abzuschätzen, wie lange es dauert, bis sich ein Zimmer voll Luft von den Positionen und Impulsen der Luftmolekülen her gesehen wieder im Ausgangszustand befindet. Und er kam zum Schluss, dass das so etwa 10 hoch 30 Jahre dauern würde. Und das ist sehr, sehr viel länger als das Universum existiert und wohl auch, als es existieren wird. Das bedeutet, die Ergodizitätshypothese lässt sich nicht so ohne weiteres für makroskopische Systeme überprüfen und ist deswegen immer noch im Status einer Hypothese. Nun, wir haben also gesehen, dass jede Zustandsfunktion eines ergodischen Systems eine zyklische Funktion ist, beziehungsweise bei einem stochastischen System eine aperiodisch-zyklische Funktion. Und das bedeutet zwingendermaßen, dass diese Funktion, also die Entropie, nicht monoton zunehmen kann im Verlauf der Systemevolution. Und mehr noch, dass es nicht mal eine Tendenz gibt, eher zu als abzunehmen, weil jede zyklische Funktion, egal ob periodisch oder aperiodisch, ist dazu verurteilt, insgesamt gesehen gleich oft zuzunehmen wie abzunehmen. Das bedeutet, in geschlossenen Systemen gibt es, wenn man einen hinreichenden Beobachtungszeitraum wählt, und das müsste dann auch für unser Universum geben, keine Tendenz, dass die Entropie global zunimmt, sondern sie schwankt, sie fluktuiert und sie nimmt insgesamt gesehen gleich häufig zu wie ab. Nun, wie kommt es denn, dass wir in einer Welt leben, die sehr gut mit dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik verträglich ist? Immerhin wurde der zweite Hauptsatz der Thermodynamik nicht aus Jux oder aus einer Laune hinaus postuliert, sondern weil er Beobachtungen, die real gemacht werden, erklären soll. Und es ist unbestritten, dass er sehr gut beschreibt, was im Labor oder in der Technik oder in der Natur zu beobachten ist. Wenn man jetzt die Entropie für verschiedene Systemmikrozustände analysiert und diese Zustände abzählt, zeigt sich, dass die Menge der Zustände mit einer hohen Entropie sehr viel größer ist als die Menge der Zustände mit einer niedrigen Entropie. Was bedeutet jetzt das für einen Beobachter, der ja immer in einer Umgebung niedriger Entropie existieren muss? Er könnte sonst nicht existieren, weil in hochentropischen Umgebungen kein Leben möglich ist. Nun, ein solcher Beobachter wird feststellen, dass die Entropie des von ihm beobachteten Systems sehr schnell zunimmt und in einem für sehr lange Zeit, transkosmische Zeitspannen sozusagen, in einem Zustand der hohen Entropie verharrt. Er wird also rein aufgrund der Wahrscheinlichkeit wohl immer und so gut wie gar nie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gar nie beobachten, dass die Entropie spontan wieder abnimmt. Hinter dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik steckt also nichts anderes, als dass es wahrscheinlich ist, dass sich ein System lange Zeit in den wahrscheinlichen Zuständen aufhält und dass es sich nur für kurze Zeit in den unwahrscheinlichen Zuständen aufhalten wird. Damit sind unsere Beobachtungen mit den direkten Folgen der Ergodizitätshypothese wieder versöhnt. Wir haben also gesehen, dass der zweite Hauptsatz der Thermodynamik nicht konsistent ist mit den theoretischen Grundlagen der Thermodynamik selbst. Wir haben aber auch gesehen, dass er empirisch recht gut beschreibt, was wir beobachten können in natürlichen und in technischen Systemen. Und da stellt sich natürlich die Frage, ist es denn überhaupt wichtig, ist es nicht eine Art Haarspalterei, den zweiten Hauptsatz zurückzuweisen, wenn er doch so gut funktioniert in alltäglichen Situationen und in der Technik. Dazu würde ich sagen, dass es schon ein Unterschied ist, ob eine bestimmte Entwicklung in einem System physikalisch verboten ist oder ob sie nur unwahrscheinlich ist und deswegen selten vorkommt. Es gibt viele Gedankenexperimente, die an der Gültigkeit des zweiten Hauptsatzes scheitern. Etwas, was immer wieder Interesse auf sich gezogen hat, ist zum Beispiel das Perpetuum mobile. Das bedeutet, eine Maschine, die mit einer begrenzten Menge an Energie eine unbegrenzte Menge an Arbeit zur Verfügung steht. Ein solches System ist in einem Universum, in dem der zweite Hauptsatz gilt, strikt verboten. Es ist absolut unmöglich. In dem Bild, das wir jetzt gezeichnet haben, ist es unwahrscheinlich, aber nicht verboten. Und die Suche nach etwas Unwahrscheinlichem, etwas Seltenem ist durchaus legitim und nicht absurd, während die Suche nach etwas Verbotenen und Unmöglichen sinnlos ist. Es spielt also eine Rolle, ob der zweite Hauptsatz der Thermodynamik annäherungsweise gilt oder ob er exakt zutrifft.